Ich lade euch ein, auf den Predigttext zu hören. Wer seine Bibel dabei hat, darf die aufschlagen bei Psalm 25. Muss euch aber vorwarnen, ich springe ein bisschen durch den Psalm. Also ich lese ihn nicht ganz, aber wir beten ihn heute noch gemeinsam ganz am Schluss von meiner Predigt. Psalm 25 von David. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich jauchzen. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Soweit einmal einige Sätze aus dem Gebet von David, Psalm 25. Habt ihr schon einmal etwas gehört von Neuseeland? Kennt ihr den? Ich habe das so gut gefunden. Normalerweise tun sich ja Friseursalons immer oder Coiffeursalons immer hervor mit wunderbar lustigen Namen. Ich fand das einen super Namen für einen Optiker. Neuseeland. Das ist super. Ich bin ja Brillenträger, überzeugter Brillenträger. Wenn ich die Brille absetze, dann ja, sehe ich so ein paar verschwommene Gestalten vor mir. Aber wenn ich die Brille aufsetze, ja, dann sehe ich euch. Ihr schaut gut aus. So schön. Dieser Optiker verkauft Brillen und er verkauft eine neue Sicht. Der weiß natürlich, dass die Dinge sich nicht verändern um uns herum, wenn wir eine Brille aufsetzen. Aber der weiß, dass wir die Dinge neu sehen. Neuseeland. Und schaut mal, was ganz Ähnliches passiert, wenn wir ins Gebet gehen. Wenn wir beten, dann betreten wir Neuseeland. Die Dinge um uns herum, die haben sich vielleicht gar nicht verändert. Die Situation, in der du stehst, mit der du kämpfst, die dich herausfordert, hat sich gar nicht verändert. Aber du hast einen neuen Blick bekommen, eine neue Sicht auf die Dinge, die dich beschäftigen. Und das passiert auch heute Morgen bei David. Und bei uns, und ich lade uns ein, dass wir diese Worte von David zu unseren Worten machen und bete diese Worte doch am besten gleich mit. David, er beginnt dieses Gebet mit einem wunderbaren Satz, der schon ganz viel darüber verrät, was David über das Gebet denkt oder wie David beten versteht. Er sagt, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Beten heißt für David nicht, ich öffne meinen Mund, sondern ich öffne mein Herz, meine Seele, mich öffne ich. Ich gehe aus meiner Begrenzung heraus und trete hin vor den großen Gott, der mir Atem schenkt. Nafasht oder Nefesh, das Wort für Seele, ist abgeleitet vom Wort Nafasht, was so viel heißt wie Atem holen. Nafasht, Atem holen. Bei Gott hole ich Atem. Ich bin bedürftig. Schaut mal, es zeigt jeder Atemzug, den du jetzt machst. Jeder Atemzug zeigt dir und mir, wir sind bedürftig. Wir leben nicht aus uns selbst heraus. Wir sind angewiesen, dass wir das Leben bekommen. Nefesh, Seele, das ist der Mensch, der seinen Hunger mitbringt. Der weiß um seine Ergänzungsbedürftigkeit, der weiß um seine Fehlerhaftigkeit, um seine Unzulänglichkeit. Der weiß, Vater, ich trete heraus und ich schaue auf dich hin. Zu dir, meinem Schöpfer, von dem alles Leben kommt, da hole ich Luft. Bei dir, meinem Herrn, der alles überblickt, der alles in seinen Händen hat, bei dir hole ich Luft. Bei dir, meinem Retter, der mich erlöst hat, der mich befreit hat, der mich in die Freiheit hineinführt, bei dir hole ich Luft, bei dir will ich Atem holen. Und da steckt das Bekenntnis drin, Herr, das, was ich wirklich brauche, das, wonach sich mein Inneres sehnt, das finde ich allein bei dir. Alles, was ich brauche, finde ich bei dir. Und Luther übersetzt es eigentlich auch so schön, nach dir verlangt mein Herz oder verlange ich. Die Seele erheben, ich glaube persönlich, dass das eine der größten Herausforderungen vielleicht auch unserer Tage ist. Die Seele zu Gott erheben, herauszutreten, sich wirklich, wirklich Gott ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Und es hat viele Gründe und ihr könnt jetzt mal so in euch hineinhören, was ist denn so mein Grund? Vielleicht auch heute Morgen, dass ich da sitze und diese Freiheit, dieses Atemholen bei Gott vielleicht gar nicht erfahre. Ich stelle fest, dass so vieles unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. So vieles bündelt unsere Aufmerksamkeit und hält uns ab, stellt Anspruch auf meine Zeit. Ich stelle heute auch eine unglaubliche Trägheit fest bei ganz vielen Menschen. Eine Trägheit, manchmal vielleicht auch der Gedanke, bringt es überhaupt was? Enttäuschung, die du mitgebracht hast. Manchmal vielleicht auch der Gedanke, Gott, ich bin überhaupt nicht würdig, meine Seele vor dir weit zu machen. Ich möchte dir einfach heute Morgen Mut machen und sagen, mach deine Seele weit vor Gott. Aber ich sag dir auch eins, wenn du keine feste Strategie hast, wie du zu dieser Ruhe kommst, die Ruhe kommt nicht automatisch zu dir. Hast du das auch schon festgestellt? David ist hier aktiv. Ich erhebe meine Seele. Ich werde aktiv, ich trete heraus, ich wende meine Aufmerksamkeit jetzt von allem ab und ich komme so, wie ich bin, mit dem, was mich beschäftigt, mit dem, was mich herausfordert, zu dir, mein Gott, und bei dir hole ich Atem. Diese feste Strategie, die kann heißen vielleicht, dass du früher aufstehst, ganz einfach oder vielleicht auch nicht so einfach. Vielleicht kann die feste Strategie bei dir heißen, wenn die Kinder aus dem Haus sind und du sie so gesegnet hast und die Türe zu ist, dass du erstmal in die Stille zu Gott gehst, dein Herz bei ihm weit machst und bei Gott Atem holst. Und zu dieser festen Strategie gehört es heute in der Zeit von Nahtel und modernen Medien, vielleicht ganz besonders Störfaktoren auszuschalten. Mach das. Flugmodus und geh in die Stille. Erhebe deine Seele zu Gott, von ihm, von dem alles Leben kommt. Er, der dich einlädt zu dir und dich neu beleben möchte, der dir vergeben möchte. Herr, ich komme zu dir. Und vielleicht hilft dir auch dein Gebet, mal ganz bewusst mit diesem Satz zu beginnen. Herr, ich komme mit meiner Bedürftigkeit zu dir und hole bei dir Atem. Und dann betet David und sagt, ich vertraue auf dich, mein Gott. Lass mich nicht zugrunde gehen und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen. Alle, die dir vertrauen, werden nicht untergehen. Doch die, die andere betrügen wollen, werden zu Fall kommen. Was macht David da? Er drückt in diesen Versen sein Vertrauen Gott gegenüber aus. Ich vertraue dir. Lass es nicht zu, dass andere triumphieren. Ich vertraue dir. Dass die Kräfte, die mich zerstören wollen, die mich kaputt machen wollen, triumphieren, sondern dass du triumphierst, allmächtiger Gott. Ich vertraue dir, dass du das letzte Wort hast. Und wir können es neutestamentlich mit Jesus sagen: Jesus, ich vertraue dir, dass dir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Auch in meinem kleinen Leben ist dir alle Macht gegeben. Du hast das letzte Wort. Das gilt für mein Leben, es gilt für die gesamte Schöpfung. Dir gehört das letzte Wort. Mein Leben liegt in deiner Hand. Ist das nicht schön, wenn wir so gemeinsam und vielleicht auch alleine vor Gott hintreten können, unsere Seele weit machen können und Gott erstmal unser Vertrauen aussprechen können? Ich möchte dich dazu einladen, dir Mut machen, dass du es gerade heute Morgen machst. Sagst: Jesus, wo ich stehe, dem, was mich herausfordert, spreche ich dir mein Vertrauen aus. Bei euch geht es ja ganz schön ab hier, wow. Ich hoffe, ihr könnt euch konzentrieren. Ich versuche es auch. Wunderbar, Herz vor Gott weit machen. Ich vertraue dir, mein Gott. Und jetzt kommt, ganz schön, kommen die zwei zentralen Bitten in diesem Psalm. Die erste finden wir in Versen 4 und 5, da heißt es: Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll, und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben. Worum bittet David hier? David bittet hier, er drückt den Wunsch aus nach Führung, nach Orientierung. Er bittet sogar um Wahrheit, dass er in Wahrheit leben darf. Sehnst du dich danach, in Wahrheit zu leben? Dich nicht in irgendwelchen Lebenslügen zu verlieren, immer wieder der Enttäuschung ausgesetzt zu sein? Wir haben es heute Morgen so eindrücklich auch gehört. Dich nicht von irgendwelchen Trends und Meinungsmachern abhängig zu machen, sondern in der Wahrheit zu leben? Das ist ein großes Wort, oder? Es ist eigentlich der Wunsch, den David ausdrückt: Vater, wie soll ich leben? Und schau, letztlich geht es dabei um die Frage, wenn du diese Bitte auf dem Herzen hast: Jesus, ich will wirklich mich nach dir ausrichten, ich sehne mich danach, in deiner Wahrheit zu leben, dann ist es letztlich die Frage danach, wovon lässt du dich prägen, auf welche Stimmen hörst du? Welchen Stimmen gibst du Recht, dein Denken zu prägen, dein Herz zu gestalten, dein Leben zu formen? Prägt mein Umfeld mich, die Kultur, die Medien, die Meinung des Mainstream, irgendwelche dubiosen Kanäle, denen ich so ständig mein Ohr leihe und mein Herz aussetze, meine Gedanken verseuchen lasse? Oder ist es die Wahrheit des Wortes Gottes? Ich sage: Jesus, das ist mein Wunsch, dass deine Wahrheit mich prägt. Ich will immer wieder diesen Maßstab anlegen, an das, was mich jetzt herausfordert, die Frage, vor der ich stehe, die Entscheidung, vor der ich stehe. Jesus, ich will mein Denken von dir befruchten lassen, immer wieder neu prägen lassen. Und wisst ihr was? Die Situation, in denen wir beide stehen, du und ich, da hat Gott etwas dazu zu sagen. Glaubst du das? Die verfahrene Beziehung, in der du momentan stehst, da hat Gott etwas zu sagen. Gott will dich mit seiner Weisheit und mit seiner Kraft füllen. Und schau mal, in seiner Nähe lernen wir auch, die Dinge zu tragen und anzunehmen, die schwer sind. Die Nöte, dort, wo wir unser Herz weit machen, alles mitbringen, da lernen wir auch die Dinge zu tragen und anzunehmen, die ich nicht einfach abschütteln kann. Aber Gott ist da mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seinem Weitblick. Und er nimmt mich hinein und beschenkt mich und hilft mir zu tragen. Das ist so eine wunderbare Erfahrung, die wir alle machen dürfen, wenn wir heraustreten aus unserer Begrenzung und hineintreten in die Gegenwart Gottes. Wahrheit, zeig mir, worauf es ankommt. Zeig mir, was wirklich wichtig ist. Zeig mir, was mich aufbaut. Zeig mir auch das, was ich loslassen muss. Was mir jetzt vielleicht so lieb ist und ans Herz gewachsen ist. Aber du zeigst mir, ich soll es loslassen. Das gehört alles dazu, wenn wir bitten, Gott bitten, Herr, lass mich in deiner Wahrheit leben. Zeig mir, wie ich mit meiner Zeit umgehen soll, mit meinen Finanzen, mit den Menschen, die du mir an die Seite gestellt hast, mit denen ich das Leben teile. Und all das finden wir im Wort Gottes. Das ist der Ort, wo Gott am deutlichsten zu uns spricht. Und vielleicht spürst du es innerlich jetzt auch so, wenn du in dein Leben hineinschaust und sagst so innerlich, wow, das ist aber eine anspruchsvolle Bitte. In der Wahrheit Gottes zu leben, wirklich mein Denken, mein Leben ganz unter seine Herrschaft zu stellen, jeden Lebensbereich meines Lebens in die Wahrheit Gottes hineinstellen. Ja, das ist eine herausfordernde Bitte. Aber es ist die Entscheidung, die ich an keinem Tag meines Lebens bereut habe bisher. Im Gegenteil, wenn ich das tue und selbst erlebe und mein Leben so immer wieder neu in dieses Licht Gottes hineinstelle, merke ich, dass Gott ein Gott ist, der in die Freiheit hineinführt, dass er ein Gott ist, der Leben schenkt, der Kraft gibt, der gute Gedanken hat über unser Leben. Aber, und ich muss uns warnen, das hat Auswirkungen in unserem Leben. Es hat Auswirkungen. Gott wird dein Leben wunderbar gestalten wollen, aber es wird Auswirkungen haben in deinem Leben. Und diese Bitte um Führung, die bekommt jetzt einen Partner. Bitte um Führung, das ist immer gepaart auch mit der Bitte um Vergebung. Das gehört zusammen. Ich kann nicht so meinen Weg gehen und gleichzeitig bitten, Gott, führe du mich aber und segne du aber meinen Weg, den ich so gehe. Segne du so meine Wahrheit. Es geht nicht, wenn ich in Gott um Führung bitte, um darum bitte, dass seine Wahrheit mein Leben prägt, dann bedeutet das immer auch, sich abzuwenden von dem, was dieser Wahrheit entgegensteht. Vergebung zu empfangen. Deswegen betet David jetzt auch in Versen 6 und 7, Herr, denke an deine Gnade und dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und sieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Was David hier sagt ist, Jesus, Vater im Himmel, du siehst mein ganzes Leben, du siehst die Entscheidungen, schon die Sünden meiner Jugend, du siehst die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die mir manchmal heute peinlich sind vielleicht. Du siehst mein ganzes Leben. Entscheidungen, die vielleicht Auswirkungen haben bis heute, mich prägen, vielleicht ein Teil von meinem Alltag sind. Du siehst diese Entscheidungen, du siehst mein Leben, die Sünden meiner Jugend. Entscheidungen, die ich vielleicht ganz bewusst gegen dich getroffen habe. Entscheidungen, die ich aber vielleicht gar nicht so bewusst gegen dich getroffen habe. Du siehst alles, mein ganzes Leben, meine Vergangenheit ist für dich kein Geheimnis. Nichts überrascht dich. Wir wissen nicht, woran David konkret denkt, wenn er von den Sünden der Jugend spricht. Aber das, was wir und was David hier erlebt, das erleben wir auch häufig, wenn wir unser Herz vor Gott weit machen. Dass wir nämlich erleben, wenn wir so unsere Seele zu Gott erheben, bei ihm Atem holen, ihm so unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, so in seine Schönheit hineintreten, dass wir dann uns selbst plötzlich auch in einem anderen Licht sehen. Dass dass plötzlich Dinge auch bewusst werden über uns. Wir erkennen Gott und in seinem Licht erkennen wir plötzlich auch uns besser. Und merken plötzlich, Gott legt seinen Finger auf unser Leben. Da ist etwas, worauf er seinen Finger legt. Erinnert mich an Dinge, die nicht zu seiner Schönheit passen, zu seiner Liebe. Und dann entsteht da in der Gegenwart Gottes dieser Wunsch, Herr, ich möchte mein Leben ordnen vor dir. Ich möchte es ins Reine bringen. Herr, ich möchte mich begnadigen lassen, wieder neu von dir. Ich möchte, dass du mir die Sünden vergibst, mich reinigst. Und wenn du das heute Morgen so erlebst, dann schieb das nicht auf. Johannes, er bringt es in seinem Brief so deutlich auf den Punkt, wenn er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, das, was dir jetzt vielleicht so vor den Augen steht, das, was dich vielleicht manchmal in der Nacht wach macht, erste Gedanke, der dir manchmal in der Früh kommt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist eine Verheißung, zu der Gott steht, die er wahr macht. Dort, wo wir hineintreten in sein Licht, wo wir Neuseeland betreten und einfach uns Gottes Blick auf unser Leben schenken lassen. Und jetzt passiert was Spannendes in dem Gebet, in diesem Gespräch mit Gott. Lest mal mit, was da passiert. Was macht David hier? Der Herr ist gut und gerecht. Was macht David hier? Betet er? Der Herr ist gut und gerecht. Darum zeigt er Sündern den richtigen Weg. Betet er? Eigentlich nicht so, oder? Er fängt an zu predigen. Er fängt an, einfach Gott zu beschreiben, das Wesen Gottes zu beschreiben. Der Herr ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den Weg. Gott offenbart sich David, David darf Gott in einer ganz neuen Weise sehen und er fängt einfach an, die Schönheit Gottes zu beschreiben. Das passiert auch regelmäßig, wenn wir in die Gegenwart Gottes hineingehen. Wir merken, David predigt zu sich selbst, er ruft sich geistliche Wahrheiten in Erinnerung. Er zeigt den Sanftmütigen, was richtig ist und er lehrt sie seinen Weg. Hey David, den Sanftmütigen, denen zeigt Gott den Weg. Also nicht denen, die alles aus eigener Kraft heraus tun, sondern denen, die vor Gott hintreten und von dieser sanften Kraft sich verändern lassen und aus dieser sanften Kraft, die aus der Begegnung mit Gott quillt, wieder neu starten in den Alltag und hineingehen. Die erleben, dass Gott sie lehrt, was richtig ist. Mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Gott ist so gut, dort, wo ich mich an dem ausrichte und orientiere, da erlebe ich Gottes Treu. Und weiter in Vers 12, wie steht es mit den Menschen, der den Herrn ernst nimmt? Ja, was passiert mit dem, der den Herrn ernst nimmt? Der Herr wird ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Es wird ihm gut gehen und seine Kinder werden das ganze Land besitzen. Vers 14 nach der Elberfelder Übersetzung so wunderschön. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Hey, was für ein Satz. Wenn ein Freund zu mir sagt, hey, darf ich dich ins Vertrauen ziehen? Dann ist es was Großartiges. Aber hier sagt Gott, hey, ich ziehe dich ins Vertrauen. Da entsteht Freundschaft, Intimität mit Gott. Gott zeigt dir und mir sein Herz, seine Gedanken. Vertrautheit mit Gott ist das Ergebnis eines Lebens, das aus der Begegnung mit Gott heraus geschieht. Und ich erlebe das regelmäßig so im Gebet, erhalte ich Kraft. Ich erhalte die Gewissheit, dass Gott mitkommt. Konkret mache ich es oft so, dass ich über der aufgeschlagenen Bibel bete. Psalmen sind dann natürlich wunderbar, aber auch einfach, wenn ich in meiner Stille die Bibel lese, dass ich das, was ich da lese, dass ich das anfange, zu mir zu predigen und sage, so ist es, Reini, nimm das auf in dein Herz. Und eine Anweisung, die du vielleicht entdeckst, wo du sagst, boah, das geht über meine Kraft, mach das zum Gebet. Und jetzt schaut das Ergebnis an. Es passiert Folgendes. Nachdem David sein Herz jetzt zu Gott erhoben hat, ihm sein Vertrauen ausgesprochen hat, um Weisung gebeten hat, die Schuld bei ihm abgeladen hat, sich bewusst gemacht hat, wer Gott ist, dass er treu und gerecht ist und den Sündern ihre Sünden vergibt und ihnen den Weg zeigt, merkt David, ich bin in Neuseeland. Ich bin in Neuseeland. Mein Blick hat sich verändert. Und David merkt, ich habe meinen Blick auf den Herrn gerichtet. Denn er wird mich aus den Fallen befreien. Er führt mich in die Freiheit hinein. Schaut, das ist die Erfahrung, die jeder machen darf, der immer wieder hineingeht in die Begegnung mit Gott. Der Herr schenkt mir Freiheit. Darf ich dich fragen, woran denkst du, wenn du jetzt an die Woche denkst, die vor dir steht? Wohin geht dein erster Blick, wenn du an die Baustelle denkst, so in deinem Leben, in deiner Ehe vielleicht, oder an deinem Arbeitsplatz, in der Beziehung zu deinen Kindern, zum Nachbarn? Wohin geht dein erster Blick? Bleibst du bei dir in deiner Begrenzung? Oder sagst du, Jesus, ich möchte meinen Blick auf dich richten. Ich möchte in dieser Situation mit allem zu dir kommen, meinen Blick auf dich richten. Mein erster Blick geht zu dir, sagt David. Und wenn ich einen Raum betrete oder in eine Situation komme, dann weiß ich, der Alltag wartet auf mich, aber du, Jesus, bist schon da, weil mein Blick auf dich gerichtet ist. Du bist da, du gehst voraus, du ebnest mir den Weg. Nicht, weil ich so gut und gerecht bin, sondern weil du gütig bist. Der Herr ist gut und gerecht. Darum zeigt er Sündern den Weg. So das Erste, diese Weite, diese Freiheit. Und dann das Zweite in Vers 17. Da heißt es, Vers 17, die Enge meines Herzens mache weit. Ich finde das so einen schönen Ausdruck. Vielleicht steht in deiner Bibel für Enge irgendwas mit Angst. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist die Enge des Herzens. Führ mich heraus aus der Enge meines Herzens, die oft nicht mit deinen Möglichkeiten rechnet, die oft bei sich stehen bleibt, diese Enge des Herzens, und führ mich hinein in die Weite, die weiter sieht. Schau mal, da ist so oft dieses kleine, dieses enge Denken, meine Begrenzung. Dieses kleine Denken, das Gott oft so wenig zutraut. Und dann ist die Bitte da, bitte führe mich im Blick auf dich hinein in die Weite, die du schaffen willst, die du schenken willst. Führe mich dorthin, dass ich dir Raum gebe. Führe mich heraus aus der Enge meines Herzens. Ist das dein Gebet auch heute Morgen? Dorthin, wo ich atmen kann. Die Weite, in deine Weite. Und dann macht David eigentlich in den übrigen Versen das, dass er die Gedanken nochmal wiederholt. Wir werden es nachher gleich feststellen, dass David bestimmte Gedanken immer wieder bringt. Und dass er sein Herz so richtig festmacht bei Gott und den Nagel nochmal einschlägt und nochmal einschlägt. Aber dazu möchte ich uns einladen, dass wir Menschen sind, und ich glaube, unsere Zeit braucht nichts nötiger als Menschen, die genau aus dieser Verbindung mit Gott heraus leben. Die Beter sind, die sich immer wieder das Herz weit machen lassen, die ihre Seele zu Gott erheben und aus diesem Vertrauen heraus den Weg gehen, den Gott uns führt. Das gilt dir persönlich und das gilt auch uns als Gemeinde und Gemeinden. Es gibt so schreckliche Dinge auf dieser Welt. Vor kurzem gelesen von einer jungen Familie, die waren als Missionare, sind aufgebrochen nach Georgien und sie haben dort gewirkt unter den Menschen, haben ihnen die Liebe von Jesus gebracht, 2 Jahre oder einige Jahre dort gelebt. Sie hat Englisch unterrichtet, hat den Menschen die englische Sprache beigebracht und er hat eine Teppichweberei betrieben in der einheimischen Arbeit gegeben hat. Und sie haben einfach so versucht, den Menschen dort mit praktischer Hilfe und mit Worten und in Taten die Liebe von Jesus weiterzugeben. Und sie sind vor rund 2, 2,5 Jahren einfach ermordet worden. Und der Vater, Schwiegervater, er ist dann interviewt worden, gefragt worden, wie er das Ganze eigentlich sieht und wie er damit zurechtkommt. Und wisst ihr, wie er auf die Frage geantwortet hat? Er hat gesagt, das geht nur, und jetzt hört zu, weil ich Gott kenne und nicht nur von ihm gehört habe. Das geht nur, weil ich Gott kenne und nicht nur von ihm gehört habe. Und er ergänzt dann noch, dass er zwar das Böse in der Welt sieht, doch sagt er dann weiter wörtlich, der Gott, den ich kenne, ist nur gut, vertrauenswürdig, fürsorglich, mächtig. Und weil ich diesen Gott kenne, verzweifle ich nicht an dieser Welt. Und das ist eigentlich das, wozu ich uns Mut machen möchte, wozu ich uns einladen möchte. In dieser Welt, in der Situation, in der du bist, immer wieder zu dem Gott zu gehen, der dich liebt und den du kennen kannst. Und wenn du ihn nicht kennst, möchte ich dich heute Morgen einladen, diesen ersten Schritt auf ihn zuzutun. Das erste Mal vielleicht dieses Gespräch mit Gott aufzunehmen, herauszutreten aus deiner Begrenzung, zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Du wirst überrascht sein, wie Gott dein Gebet beantwortet. Wenn du es ernst meinst, wenn du es ehrlich meinst. Und wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, aber du merkst, da hat sich so eine Trägheit breit gemacht in meinem Leben, möchte ich dich heute Morgen auch ermutigen, dass du dieses Gespräch mit Gott ganz neu und lebendig aufnimmst und wieder hineintrittst in diese Weite, in die Gott dich hineinführen möchte. Manchmal ist es gut, man kann das auch tun mit anderen im Gespräch. Und ich finde es genial, dass ihr so ein Ministry-Team habt, so ein Seelsorgeteam. Und ich weiß nicht genau, wie ihr es nennt, Ministry-Team. Ihr wisst, was ich meine. Da sind Menschen da, die gerne mit dir sprechen, die mit dir beten. Und vielleicht auch die Sorge, die du jetzt mit dir hast, mit der nicht alleine bleiben musst, sondern heraustreten darfst und sagen darfst, ich möchte es teilen. Kannst du für mich beten? Kannst du mit mir beten? Kannst du mittragen mit mir? Ich möchte uns da sehr Mut machen, das zu tun. Ja, ein wunderbares Gebet. Herr, bei dir holt meine bedürftige Seele Atem. Lass uns das doch jetzt gemeinsam tun. Und ich lade dich ein, dass du aufstehst, wenn du das möchtest, dieses Gebet von David zu deinem Gebet machst, wenn wir es jetzt einfach so miteinander beten. Und ich glaube, ich trete da jetzt auf die Seite, dass das alle sehen können. Lass uns miteinander beten. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Ich vertraue auf dich, mein Gott. Lass mich nicht zugrunde gehen und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen. Alle, die dir vertrauen, werden nicht untergehen. Doch die, die andere betrügen wollen, werden zu Fall kommen. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll, und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Herr, denke an deine Gnade und an dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und sieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Der Herr ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt den Demütigen, was richtig ist, und lehrt sie seinen Weg. Mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Herr, vergib mir meine große Schuld, damit dein Name geehrt wird. Wie steht es mit dem Menschen, der den Herrn ernst nimmt? Der Herr wird ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Es wird ihm gut gehen und seine Kinder werden das ganze Land besitzen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die ihn ernst nehmen. Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Ich richte meine Augen stets auf den Herrn, denn er wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen. Wende dich mir zu und hab Erbarmen mit mir, denn ich bin allein und in großer Not. Die Angst in meinem Herzen wird immer größer. Errette mich aus meinen Nöten. Siehe meinen Schmerz und meinen Kummer. Vergib mir alle meine Sünden. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe, die mich zu Unrecht hassen. Beschütze mich und rette mich vor ihnen. Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich vertraue auf dich. Hilf mir, aufrichtig und ehrlich zu leben, weil ich meine Hoffnung auf dich setze. O Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not. Amen. Amen.